Hello.
Schön, dass ihr da seid. Ich sitze hier in meiner Berliner Wohnung. Die Woche Frühstücksfernsehen liegt hinter mir. Ich habe natürlich ein Schlafdefizit aufgebaut. Das geht gar nicht anders. Das ist ganz selten mal nicht der Fall an einem Freitag. Und trotzdem bin ich relativ entspannt und deswegen spreche ich auch drüber. Es geht ums Schlafen heute, weil das natürlich ein Thema ist, mit dem ich immer zu tun habe. Ich werde auch immer auf meinen Schlafen angesprochen, wie ich es schaffe, mit wenig Schlaf, mit so wenig Schlaf auszukommen und wie ich so früh einschlafen kann, wenn ich denn im Grunde diesen Schichtwechsel immer habe. Also es ist ein Riesenthema und natürlich ist es berufsbedingt so, dass ich auch manchmal einfach mit wenig Schlaf auskommen muss, weil es nicht möglich ist, wenn man normalerweise um 11 oder 12 ins Bett geht, auf einmal eigentlich um 8 schlafen zu gehen. Und ich habe so für mich so ein paar Techniken entwickelt, mich vor allem erstmal zu entspannen, also den Druck von dem Thema Schlafen rauszunehmen. Selbst wenn ich nicht in den Schlaf finde, gelingt mir das ganz gut, auch nicht immer. Und ich habe auch ganz viele Monate jetzt, wo ich wirkliche Schlafstörungen hatte, darüber spreche ich gleich. Aber ich habe für mich zumindest so 1-2 Techniken, dass ich mich nicht verrückt mache. Und ich spreche heute mit jemandem über das Thema Schlafen, die sich genauso gut auskennt wie ich, weil sie genauso damit konfrontiert ist. Simone Panteleit, meine Kollegin vom Frühstücksfernsehen und vor allem eine echte Größe in der Morningshow im Radio. Sie hat schon ganz viele Radiopreise gewonnen in ihrem Fach, wirklich ganz toll. Und für mich eine enge Vertraute, eine Freundin und nicht nur Kollegin. Eine Person, die sich mit dem Thema Schlafen auch schon inhaltlich sehr stark auseinandergesetzt hat. Und deswegen freue ich mich darauf zu hören, was sie alles schon ausprobiert hat und was bei ihr gut funktioniert. Was hilft beim Kindergroßziehen? Wie übersteht man eine Trennung? Wie behält man gute Freunde? Und wie wird man selbst zu dem Menschen, der man gerne sein möchte? Alle diese Fragen stellen sich uns im Laufe des Lebens und es werden immer mehr. Willkommen im Podcast M wie Marlene. Wie gelingt das Leben? Ich bin Marlene Lufen und gemeinsam mit euch suche ich nach Antworten. Lustigerweise sind wir ja eigentlich Experten für Nichtschlafen, ne? Also für wenig Schlaf. Mhm,
mit wenig Schlaf auskommen.
Die Frage, die uns am meisten gestellt wird, also mir auf jeden Fall, ist, wie schafft man es, um 3 Uhr aufzustehen?
Ich könnte das ja nicht.
Kommt genau.
Ganz oft, ne?
Ja. Könnte ich ja nicht. Ja. Wie macht ihr das? Ist man doch immer müde. Man ist es aber gar nicht wirklich, ne? Also ich würde sagen, ich habe gelernt, meinen Schlaf zu managen.
Zu optimieren, glaube ich auch, ne? Also es hat schon ganz viel damit zu tun, dass man sich damit beschäftigt und Dinge rausfindet, die für einen selbst gut sind. Und das Geheimnis ist, dass es dir das wert ist, dass du dafür so früh aufstehst. Also ich glaube, wenn ich jetzt was machen würde, was mir nicht so viel Spaß macht, dann wäre es mir das auch nicht wert, ne? Dann würde ich mir wahrscheinlich was anderes suchen, wo ich länger schlafen kann. Aber da ist es halt so, denkst du, okay, geil, ich kann da wieder hin. Und dann steht man auch gerne früh auf.
Alles, was man gerne macht, dann gibt man einiges für auf oder macht Dinge, die man sonst niemals machen würde. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass ganz viele Menschen Probleme haben mit dem Schlafen. Ich kann auf jeden Fall ein paar Sachen erzählen, die mir helfen. Aber ich habe jetzt in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren trotzdem Phasen gehabt, wo ich wirklich nachts wach geworden bin und dann ewig stundenlang wachgelegen habe. Und deswegen habe ich gedacht, ich möchte gerne darüber sprechen. Jeder dritte Mensch, und zwar nicht nur in Deutschland, überall, jeder dritte Mensch hat Schlafschwierigkeiten, schläft nicht durch oder kann nicht einschlafen. Und es ist schon verrückt, warum das zu so einer Zivilisationskrankheit geworden ist. Ich glaube, dass es ein paar Sachen gibt, die wir wirklich im Kopf falsch machen. Was ich aber nicht vergessen möchte, ist, dass ich erstmal kurz erkläre, wo wir hier sitzen. Wir sitzen in einem kleinen Tonstudio in Berlin-Kreuzberg. Vor mir sitzt meine wunderbare Kollegin, Freundin und Wegbegleiterin seit vielen, vielen Jahren, Simone Panteleit. Und ich finde es ganz toll, dass wir beide jetzt hier sitzen und du in meinen Anfängen meines Podcasts mit dabei bist.
Ich freue mich sehr darüber. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Schön, finde ich auch. Wir haben schon so viel über ganz unterschiedliche Sachen gesprochen. Wir haben uns schon viel ausgetauscht. Wir haben ganz Tolles und ganz Lustiges zusammen erlebt. Wir haben auch schon schwere Zeiten zusammen erlebt. Uns verbindet eben auf jeden Fall auch dieses Erlebnis, über viele Jahre einfach eine Morningshow zu machen und andere Rhythmen zu haben als unser Umfeld. Das muss man ja auch hinbekommen. Und weil ich weiß, dass so viele wirklich große, große Schwierigkeiten haben mit diesem Rhythmuswechsel, ich möchte gerne ein bisschen den Druck rausnehmen. Manchmal habe ich nämlich wirklich das Gefühl, dadurch, dass wir in jedem Artikel lesen, die Leute schlafen schlecht und man braucht 8 Stunden Schlaf und man macht sich so einen Druck. Und ich brauche keine 8 Stunden Schlaf. Also ich weiß das, ich brauche es nicht. Und ich würde gerne auch anderen sagen, macht euch locker, dann ist es etwas einfacher.
Also sagen wir mal so, ich hätte gerne 8 Stunden Schlaf, es klappt nur nicht, also nicht mit diesem Job, aber ich versuche halt das in irgendeiner Form anders dann zu gestalten, indem ich zum Beispiel Mittagsschlaf mache. Ne? Also ich habe das Privileg, dadurch, dass ich sehr früh anfange, du ja auch, dass ich mittags meistens schlafen kann und auch da habe ich jetzt mittlerweile so für mich rausgefunden, okay, 1,5 Stunden tun mir richtig gut und dann ist es auch nicht schlimm, wenn man nachts nur 5,5 Stunden schlafen kann oder 6 Stunden oder so. Ne? Das muss ja, glaube ich, auch jeder für sich rausfinden und ich bin immer total dankbar, ehrlich gesagt, wenn mich auch Leute darauf ansprechen und sagen, so Gott, das könnte ich ja nicht und so, dann denke ich mir immer, meine kleine Schwester ist gelernte Krankenschwester. Mhm. Ne, wenn du so richtig Schichtdienst hast und wechselnde Schichten hast, also früh, spät, Nacht mal frei, 2 Tage und dann geht's wieder von vorne los und dann musst du einspringen für jemanden und so, da hat der Körper ja überhaupt gar keine Chance, sich an irgendwas zu gewöhnen, an irgendeinen Rhythmus. Und daher finde ich das in meinem Fall, die ich ja wirklich immer von Montag bis Freitag um 4 Uhr aufstehe, total okay, ne, weil mein Körper weiß das mittlerweile und das ist nicht schlimm. Also mein Respekt gilt eher den Leuten, die halt wirklich so im Schichtbetrieb sind und es trotzdem managen und irgendwie auf die Reihe kriegen. Das finde ich krass.
Ja, das stimmt wirklich. Und dann ist es auch egal, wo du herkommst. Im Grunde genommen für alle Menschen ist es dann gleich, wer nachts nicht gut schläft, wer richtige Schlafprobleme hat, dem geht's nicht gut. Es lässt dich wirklich verzweifeln, wenn man nachts wach liegt und die Gedanken kreisen und die Sorgen nachts einfach so groß werden und man so das Gefühl hat, ich habe wieder nicht genug Schlaf bekommen. Wie soll ich denn den Tag überstehen? Also ich frage mich selber, was habe ich gemacht, dass ich dann doch so schlecht schlafe oder warum, ne, was kann ich aktiv tun? Ein paar Sachen habe ich für mich rausgefunden.
Was wäre das?
Auf jeden Fall, was ich bemerkt habe, womit ich gar nicht gut schlafe, ist zum Beispiel Kaffee nachmittags. Ne? Mhm. Manche Menschen können wirklich abends noch einen Espresso trinken. Ich gucke da neidisch hin, weil theoretisch hätte ich auch Appetit, aber früher konnte ich so bis 16 Uhr bis zum Kaffee- und Kuchenzeit und heutzutage Tage. Ich trinke wirklich morgens eine Tasse Kaffee, manchmal eine zweite, morgens.
Ja.
Ich trinke mittags um 12 schon keinen Kaffee mehr, weil ich dann abends nicht mehr schlafe.
Nicht mal schwarzen Tee oder so. Also ne, alles, was irgendwie genau. Koffein-Tee
hat. Keine grünen Tee. Ja. Nee. Und ich weiß mindestens von einer Person in meinem ganz engen Umfeld, die ihr Leben lang ganz viel Kaffee getrunken hat und die letzten Jahre nicht mehr geschlafen hat. Meine eine Tante ist ganz schwer krank, dement und hatte wirklich, die Psyche war wahnsinnig belastet dadurch, dass sie nicht geschlafen hat. Also die Nächte wurden zum Tag gemacht, sie hat auch nachts gegessen und so und die hat den ganzen Tag Kaffee getrunken. Mhm. Als sie noch wacher im Kopf war, du konntest es ihr nicht vermitteln, dass sie doch den Kaffee weglassen soll. Mhm. Und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die einfach zu viel Kaffee trinken.
Mhm. Ja. Kann gut sein.
Einfach. Ich nerve meine Kinder damit, weil ich meine Erfahrungen immer teilen will und die trinken ihren Kaffee nachmittags noch und muss jeder für sich rausfinden. Ja. Aber auf jeden Fall ist es ein Versuch wert, einfach mal zu sagen, eine Woche trinke ich mal wirklich nur morgens Kaffee.
Ja, ich habe interessanterweise gar nicht so sehr dieses nächtliche Aufwachen und Gedankenkarussell bewegen und so. Ne? Das, also ich habe eher Probleme beim Einschlafen, deswegen habe ich mir da auch so viele Methoden überlegt bzw. ausprobiert, was bei mir funktioniert und was nicht funktioniert, die übrigens aber dann auch nachts eigentlich ganz gut gehen, wenn man da nicht schlafen kann. Aber ich habe mal von einem Schlafcoach gesagt bekommen, wenn man nachts aufwacht und so schwere Gedanken hat, ne, also keine Ahnung, finanzielle Sorgen, Sorgen um die Kinder, Sorgen, weil man mit dem Partner nicht klarkommt, sonst irgendwas, nicht im Bett grübeln.
Genau.
Aufstehen, rausgehen und sich quasi eine Grübelecke suchen, ne, irgendwo hinsetzen und das dann einfach aufschreiben und auch drunter schreiben. Am Ende, wenn man alles runtergeschrieben hat, das hat Zeit bis morgen.
Mhm. Und dann sehr guter Tipp.
Wieder ins Bett gehen und ne, dann hat man so das Gefühl, es abgegeben zu haben. In schriftlicher Form oder auch in gedanklicher Form kann extrem hilfreich sein.
Total. Abends sich das aufzuschreiben, habe ich gar nicht so häufig gemacht. Jetzt, wo du sagst, ist es was ich vielleicht auch nochmal in Zeiten, wenn mal wieder mehr Sorgen kommen, könnte ich auch ausprobieren, dass man es wirklich vor dem Einschlafen alles aufschreibt, wie sozusagen die Gedanken, die sonst immer im Kopf kreisen, einfach aufschreiben, dann hat man sie schon mal hinterlegt und sie sind einmal schon raus. Es gibt eine kognitive Verhaltenstherapie, da habe ich mich richtig reingelesen, weil mich das interessiert hat. Das soll die wirkungsvollste Methode sein, in Studien belegt, die wirklich hilft, wenn Menschen schlaflos sind. Wie das funktioniert, erzähle ich am Ende, weil ich das richtig toll finde.
Ja.
Ich wollte aber noch 2, 3 Sachen sagen, die ich bei mir festgestellt habe, dass ich, wenn ich das nicht mache, dass ich besser schlafe. Also zum Beispiel in meiner Wohnung in Berlin, ich habe so eine kleine Arbeitswohnung, da kann ich die Jalousien komplett runtermachen. Also ich kann es halt wirklich stockfinster machen. Ja. Normalerweise klingelt mein Wecker um 3. Das heißt, ich kriege nicht mit, ob ich eigentlich theoretisch gut schlafen würde.
Ja.
Und an den wenigen Tagen, wo ich mal übers Wochenende geblieben bin oder noch einen Tag länger geblieben bin, schlafe ich bis 10 Uhr, was in meinem Leben nie stattfindet. Das heißt, alleine dieses totale Abschalten von Sonnenlicht, was dich halt auf natürliche Weise weckt, hat einen Wahnsinnserfolg.
Brauche ich auch, sehr zum Leidwesen meines Mannes, der gerne mit natürlichem Licht wach werden möchte, aber geht nicht anders. Erinnerst du dich an diese eine Situation, wo wir zusammen in einem Bett geschlafen haben?
Nein, wo war das?
Das war in, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt ausplaudern darf, es war in Hamburg bei irgendeinem Sat.1-Sommerfest.
Ach ja.
Und wir hatten eine Sendung und sind dann nach Hamburg gefahren und wir haben gesagt, okay, wir sind so müde, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall nochmal hinlegen. Und ich denke da manchmal noch dran, weil ich das so interessant fand, weil ich kann das zum Beispiel nicht. Es gibt ja viele Leute, die so mit Schlafmaske schlafen und du hast irgend so eine Art Schnuffeltuch gehabt, was du dir über die Augen gelegt hast.
Es ist kein Schnuffeltuch, es ist jeweils ein Unterhemd. Ich habe viele Unterhemden und es müssen so oft gewaschene, dünne Teilchen
Lappen
sein. So, ja, genau. Eine gewisse Schwere müssen sie mitbringen. Und die lege ich mir über die Augen. Mhm. Das hat schon einen guten Effekt. Der Effekt ist noch viel besser, wenn die Jalousie unten ist. Ja. Aber das mache ich. Und es ist zum einen so, dass ich natürlich Licht ausblende. Mhm. Auch abends. Normalerweise siehst du ja irgendwo durch ein Fenster noch eine Laterne oder irgendeinen ganz schlimmen Lichtschalter, die selber leuchten. Ja. Und aber es ist auch dieses Gefühl, ich habe die Augen und ich habe auch ein bisschen was auf den Ohren. Das heißt, ich habe so ein bisschen so ein Kokon, den ich mir damit bereite. Mhm. Damit schlafe ich wirklich besser ein. Und das mache ich auch intuitiv, ohne dass ich es mitkriege, wenn ich die Seite wechsle, was ich relativ häufig mache. Dann drehe ich das immer, wandert immer mit, dieses Unterhemd
auf meinem Kopf.
Hat jetzt Erotikfaktor, ist so mittelmäßig.
Aber das war bei mir jetzt nicht so wichtig in dem Moment. Aber ich fand es interessant, weil ich kann das nicht. Also auch im Flugzeug oder so, ich mag das überhaupt nicht, wenn das auf meinen Augen ist. Und deswegen, ich hätte es mir gerne abgeguckt, funktioniert bei mir aber nicht. Aber was ich zum Beispiel mache, ist, ich schlafe seit vielen, vielen Jahren mit Oropax, weil mein Mann hat sehr, sehr, auch das kann man sich angewöhnen, Mann hat sehr, sehr lange, sehr, sehr doll geschnarcht, hat mittlerweile so eine Schlafmaske, weil der im Schlaflabor war und so richtige Apnoen hatte und findet er selber wahnsinnig unsexy, das ist auch, glaube ich, findet man nicht geil, wenn man das machen muss, mich stört es überhaupt nicht, aber seitdem der nicht mehr schnarcht, ist mein Leben um vieles besser geworden, aber trotzdem schlafe ich mit Oropax, weil ich natürlich, dann miaut die Katze oder der Hund ist irgendwo im Haus und irgendwas ist immer.
Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen, ist dann auch ein Gerät an dieser Schlafmaske neben eurem Bett?
Ja,
und
genau,
macht
und
das Geräusche,
ein ganz bisschen Darth Vader. Ganz bisschen Darth Vader ist es. Ja, ich meine, also das ist halt wahnsinnig gefährlich, wenn du diese Schlafapnoen hast, diese Atemaussetzer. Und dann ist ja die Schlaganfall- und Herzinfarktgefahr und so massiv erhöht. Und er hat immer gesagt, er will das nicht und es ist so unsexy und voll blöd und so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dafür habe ich dich ein paar Jahre länger. Das fände ich dann schon relativ sexy. Und er hat auch festgestellt, dass er dann doch besser damit schläft und ausgeruhter ist morgens und so weiter. Schnarcht denn dein Partner?
Er hat mich kürzlich darauf hingewiesen, dass ich schnarche. Allerdings nicht immer. Aber wenn ich irgendwie was so ein bisschen Schnupfen habe oder so, dann schnarche ich leider. Ich will es immer nicht wahrhaben, aber es haben schon andere vor ihm auch erwähnt. Es ist, finde ich, im zunehmenden Alter langsam absurd, was man alles macht, bevor man schlafen geht, oder? Also eine Beißschiene.
Ja.
Ich habe diverse Pillchen, die ich mir noch einpfeife. Mhm. Also in letzter Zeit auch ab und zu mal Melatonin, gerade wenn man den Rhythmus so wechseln muss. Mhm. Ne? Also wenn du normalerweise um 11, halb 12, 12 ins Bett gehst, wenn ich aber Frühschicht habe, Frühstücksfernsehen, dann gehe ich auch gerne mal schon um 8 schlafen oder halb 9. Dann nehme ich meine Melatonin. Dann hatte ich eine Zeit lang für meine Füße so ein Zehenspreizer, ja? Da habe ich wirklich gedacht, also der Fuß darf jetzt so bleiben, wie er ist, das mache ich nicht auch noch.
Warum ein Zehenspreizer?
Na, weil der wird dann ein bisschen gerader wieder, der Fuß. Hat mir mal ein Orthopäde empfohlen. Das habe ich, glaube ich, dreimal angehört und habe gesagt, nein, man muss nicht sich immer nur selbst optimieren. Nee. Der Fuß bleibt so, wie er ist.
Ganz kurz zum Stichwort Melatonin, weil das habe ich mal gelesen. Also das machen die Amis ja zum Beispiel ganz viel, ne? Und meine beste Freundin in Kanada, die wirft sich das auch regelmäßig ein. Und was ich mal gelesen habe, es ist immer nur so ungesundes Halbwissen, aber ich glaube, das stimmt. Wenn du das dem Körper permanent zuführst, dann gewöhnt er sich ja an, dass es von außen kommt, dann stellt er das nicht mehr selbst her. Besser ist es, ein Mittel, lass mich nicht lügen, namens L-Tryptophan zu nehmen, weil das ein Baustein ist, den der Körper braucht, um Melatonin herzustellen. Und deswegen soll man lieber das nehmen, weil man dem Körper dann hilft, Melatonin herzustellen und dann besser schläft.
Ich möchte mich auch gar nicht davon abhängig machen, dass man sich immer was einpfeifen muss. Es ist ja, glaube ich, du bildest ja Melatonin, wenn du eben nicht mehr so viel ins Handy guckst, wenn du nicht so viel Sonnenstrahlen abkriegst, wenn ich früh schlafen gehen will oder nochmal wach werde. Ich gehe wirklich mit geschlossenen Augen durch die Wohnung, wenn ich nochmal auf die Toilette muss und blende alles, was mich noch irgendwie ablenken könnte, aus, damit bloß mein Hirn und mein Körper sich auf Schlafen einstellt und dabei nicht gestört wird.
Wenn du nachts aufwachst und nicht wieder einschlafen kannst, ist es dann, weil Gedankenkarussell anspringt und du da nicht wieder rauskommst.
Genau.
Oder weil du einfach wach bist.
Nee, also zum einen, weil ich wach bin, in den Zeiten, wo die Kinder noch klein waren und ich sowieso dann wusste, ich muss schon wieder gleich aufstehen und für die Schule fertig machen und vom Frühstücksfernsehen war ich gewohnt, dass man sowieso zu unchristlicher Zeit aufsteht, dann bin ich oftmals einfach wach geworden, übrigens ganz oft 5.30 Uhr. Mhm. Geht dir das auch so?
Ja.
Punkt 5.30 Uhr.
Ich wache auch am Wochenende genau um 4 Uhr auf, wenn ich sonst unter der Woche aufstehe, aber dann ist es halt so, dann denke ich mir so, geil, ich kann weiter schlafen und drehe mich wieder um und bin happy.
Genau, so geht's mir auch. 5.30 Uhr ist ja bei uns Sendungsstart und da habe ich offensichtlich, hat mein Körper so das Gefühl, es ist was zu tun. Dann kann ich aber wieder einschlafen. Aber wenn man so richtig Sorgen hat, dann hat man natürlich dieses Gedankenkarussell. Manchmal habe ich so das Gefühl, ich quatsche mich dann selber zu. Es nervt mich, wie viele Sätze, wie so Sprechdurchfall hat dann mein Gehirn, ja? Deswegen habe ich mich wirklich damit beschäftigt, was kann man tun, wenn der Schlaf einfach nicht so funktioniert, wie er natürlicherweise funktionieren sollte.
Mhm. Was ist so dein absoluter Top-Tipp?
Sagen wir mal so, in den letzten Jahren hatte ich Grund zur Sorge in bestimmten Bereichen. Darüber werde ich bestimmt irgendwann mal sprechen. Aber grundsätzlich ist es so, dass einfach ich sehr große Sorgen hatte und dann bin ich wach geworden, auch manchmal so ein bisschen schweißgebadet. Ich weiß, dass es vielen auch so geht, ne? Also weil viele Menschen haben einfach Sorgen. Mhm. Dann fing halt dieses Sprechkarussell an. Dann versuche ich manchmal wirklich wie so ein Mantra mir zu sagen, manchmal sage ich auch das Vaterunser, einfach nur, weil es mir so in Fleisch und Blut übergegangen ist und ich das so vor mich hintexten kann. Ich versuche, beruhigende Gedanken mir richtig vorzusprechen, ohne sie laut auszusprechen. Ja, und habe noch eine Atemübung, die ich auch anwende.
Welche ist das?
Vielleicht 3, ist es 7, die gleiche. 8.
Bei mir ist es 4, 7, 8.
4, 7, 8. 4, 7, 8. 4, 7, 8 ist es. Also die Technik ist die, du atmest so und so viele Schläge ein. 4 und dann hältst du die Luft an. Und ich glaube, der Trick ist, dass wir unser Gehirn einfach nicht mit Sauerstoff versorgen. Und deswegen geht das Gehirn auf Sparflamme. Das ist meine Theorie.
Aber funktioniert das bei dir?
Manchmal schon. Manchmal hat es wirklich ganz toll funktioniert. Dann mache ich das so 3-mal, 4-mal und dann merke ich, dass ich wieder ein bisschen zur Ruhe komme.
Also ich habe mich auch mit dieser Atemtechnik beschäftigt. Bei mir funktioniert das super. Hat, glaube ich, auch einen gewissen Trainingseffekt. Je häufiger man das macht, desto besser ist es. Kommt ja, glaube ich, aus dem Yoga. Ich habe gelernt, dass man das mindestens 5-mal hintereinander machen soll, lieber noch mehr, weil dann schaltet der Körper halt in so einen Ruhemodus. Also bei mir funktioniert es echt gut und wenn das nicht geht, dann gibt es noch eine andere Methode von der US-Armee, was man den Soldaten angeblich beibringt, war auch ein paar Mal in den Medien und dann habe ich gedacht, probiere ich mal aus. Die sagen ihren Leuten, ihr müsst eure Muskeln entspannen, ja, also bewusst die Gesichtsmuskeln entspannen.
Mhm.
Und das ist total krass, wenn du das mal machst und im Bett liegst und denkst, okay, jetzt entspanne ich meine Stirn und jetzt entspanne ich meine Kiefernmuskulatur, ja, oder meine Wangenknochen und so, ne? Und also alles, was da so drumherum an Muskulatur sitzt. Und dann merkst du erstmal, wie krass verspannt und verkrampft du total selbst im Bett bist.
Ja.
Und das Signal, was dann wohl an das Gehirn geht, ist so, oh, das Gesicht entspannt sich, jetzt sind wir offenbar wirklich entspannt, ne, jetzt können wir schlafen. Und dann schaltet der Körper in Ruhemodus. Man hat irgendwie das mit Probanden gemacht und nach 6 Wochen konnten 96% der Menschen nach 2 Minuten einschlafen.
Irre.
Also ich weiß nicht, ob es ein urbaner Mythos ist, aber es funktioniert tatsächlich ganz gut. Also ich habe auch so eine Strategie, ne, erstmal irgendwie tatsächlich auch irgendwas Mantramäßiges aufsagen beim Einschlafen. Und was auch total gut funktioniert bei mir ist Dankbarkeit. Weil die letzten 5 Minuten vorm Einschlafen sind ja angeblich die wichtigsten, ne? Da aktivierst du oder programmierst du dein Unterbewusstsein für die Nacht. Und wenn du da schwere Gedanken wälzt, Probleme wälzt und so weiter, ne, dann denkst du halt auch die ganze Nacht im Schlaf darüber nach, baust es in deine Träume ein. Aber wenn du diese 5 Minuten nutzt, um dir aufzusagen, was heute gut war. Und das können so Kleinigkeiten sein, ja, wie zum Beispiel, wenn ich heute Abend im Bett liege, werde ich mir sagen, Gott sei Dank habe ich in Kreuzberg einen Parkplatz gefunden, ne? Ohne 15 Mal rumzufahren. Also so, ne, und es war ein schönes Gespräch mit Marlene und ich hatte eine schöne Sendung heute früh und das Wetter war so geil und mein Mann hat lecker Spargel gekocht, keine Ahnung. Also so mini kleine Sachen, aber das Ziel ist immer, mindestens 5, maximal 10 Sachen aufzuzählen. Häufig fallen mir tatsächlich noch mehr ein. Das macht ganz viel mit einem und dann schläft man viel, viel besser ein.
Dankbarkeit hat eine ganz große Kraft, auf jeden Fall. Im Prinzip ist es ja so eine Art Abendgebet, ne? Ob man das jetzt Gebet nennt oder ob man das einfach so vor sich hin sagt und sich selber die Dinge aufzählt, die gut sind, auf die man vertrauen kann. Das hat wirklich eine ganz, ganz große Kraft, gerade in Zeiten natürlich, wenn es einem nicht gut geht oder wenn man irgendwie verzweifelt ist. Und wenn es nur ist, dass man verzweifelt ist übers Nicht-Schlafen-Können. Ja. Und da ist es wirklich eine Mission, die ich habe, weil ich selber mir mal den Schalter umgelegt habe, was den Stress rund ums Schlafen angeht. Also als ich beim Frühstücksfernsehen angefangen habe, und das ist jetzt 27 Jahre her, weiß ich, dass ich mal bei meinen Eltern angerufen habe. Ich war Mitte 20, da ruft man seine Eltern noch an, wenn man irgendwie nicht weiter weiß. Es war 23 Uhr, eine meiner ersten Wochen, ne? Und du weißt natürlich, du möchtest, so gut es geht, möchtest du sein. Und ich konnte nicht einschlafen, habe geheult und habe dann meinen Vater um 23 Uhr am Telefon gehabt. Und er hatte dann so zu mir gesagt, ach, mach dir doch nicht so einen Kopf drum, ja? Und wenn du gar nicht schläfst, ist nicht so schlimm, dann machst du, irgendwie kriegst du es schon hin. Ein ganz banaler Rat, aber den habe ich mir zu Herzen genommen. Und tatsächlich ist es so, stimmt auch bei mir. Also ich habe festgestellt, dass ich wirklich ganz tolle Tage hatte, in meinem Fall jetzt dann Sendungen, aber selbst ne, was anderes, wo man meint, man muss doch gut sein, man muss frisch sein und ausgeschlafen oder man möchte einfach auch schön aussehen aus irgendeinem Grund. Du hast trotzdem nicht geschlafen. Also ich kann mich dann beruhigen, weil ich weiß, ich habe wahnsinnig lustige, konzentrierte Tage gehabt nach fast gar keinem Schlaf. Und manchmal bin ich richtig schlecht, wenn ich mich ausgeschlafen habe. Also das kann ich gar nicht mit dem Maß an Schlaf zusammenbringen. Und das beruhigt mich eigentlich am allermeisten.
Ich finde immer die Nacht von Sonntag auf Montag so besonders bescheiden. Da habe ich immer die größten Einschlafprobleme. Und wenn ich dann nicht einschlafen kann und all meine Methoden, die ich da mir so antrainiert habe, nicht funzen, dann stehe ich auch teilweise wieder auf, ne, und gehe nochmal irgendwo hin und trinke nochmal ein Glas heiße Milch mit Honig, weil ich mir einbilde, dass das funktioniert. Das ist auch schon häufig ganz cool irgendwie so, ne, einfach das Unterbrechen, dieses, ich muss jetzt schlafen. Und ja, wie du sagst, also auch ich habe teilweise schon Sendungen gehabt, wo ich dann gedacht habe, so, ach, war gar nicht schlecht, ja. Also ja, dafür, dass du eigentlich so müde sein müsstest, weiß ich nicht, was da im Gehirn dann aktiviert wird an Reserven, aber ja.
Wir steuern ja sowieso so wahnsinnig viel über unsere Gedanken, ne? Wie wir über Dinge denken. Und wenn wir uns sagen, dass irgendwas ganz schlimm wird und stressig wird und bestimmt werde ich nicht gut sein oder bestimmt tritt das und das ein, dann ist die Chance, dass es tatsächlich eintritt, einfach auch größer. Und das versuche ich mir auch immer wieder zu sagen in stressigen Momenten. Ganz übel, was Schlafen angeht. Ich weiß nicht, warum es bei anderen Menschen anders ist. Wenn ich 2 Gläser Wein getrunken habe oder noch schlimmer, auch noch ein paar Schnäpse oder sowas dazu, schlafe ich manchmal gar nicht. Ich schlafe manchmal die ganze Nacht gar nicht.
Kenne ich auch. Bei meinem Mann hat es einen gegenteiligen Effekt. Der sagt immer, wenn ich schön was im Turm habe, dann schlafe ich wie ein Bär. Bei mir ist es auch eher so, dass mein Kreislauf irgendwie ja noch anregt und ich dann irgendwie da liege und Herzkasper habe oder so. Also deswegen darf ein gewisser Wert, also gerade so Schnäpse funktioniert bei mir gar nicht.
Aber Wein, Wein ist auch ganz schlimm. Weißwein. Irgendwie lecker, aber macht mich so wach, ist der Wahnsinn.
Gib ihn mir, dann trinke ich.
Ich habe leider sowieso festgestellt, dass ich es zwar lustig finde, wenn ich einen Schwips habe, wollen wir es mal so nennen, aber ich vertrage es einfach nicht gut. Mein Körper nimmt es nicht gut auf.
Ab wann hast du denn einen Schwips? Also reden wir über 2 Gläser oder eine Flasche? Oder
nee, also so. Eine Flasche vertrage ich wirklich gar nicht gut. Dann schlafe ich nicht. Ne? Wenn ich eine Flasche getrunken habe, ist schon vorgekommen, schlafe ich gar nicht. Und nach 2 Gläsern schlafe ich schon. Aber da habe ich dann auch einen kleinen Schwips. Und du? Bist du schön gewöhnt an Wein?
Naja, da wir ja so halbe Italiener sein wollen und viel Zeit in Italien verbringen, das ist da ganz normal. Da gibt es das ja schon zum Mittagessen und so. Und man gewöhnt sich das tatsächlich ein bisschen an. Aber ich merke auch, wenn ich zum Beispiel im Januar, versuchen wir immer Dry January zu machen, ich schlafe viel besser, ich träume viel intensiver. Genau, ja. Natürlich hat das einen Impact auf den Körper.
Total.
Ich habe bestimmt eine andere Toleranz als du. Also es gibt ja unterschiedliche Trinktypen so, ne? Bei mir ist es so, ich weiß dann irgendwann, oh, jetzt ist gut. Also es wird nicht besser, wenn ich jetzt noch ein Glas trinke oder so. Mein Mann zum Beispiel, der kann, ne, das macht dann einfach Spaß und ist lustig und gesellig und so weiter. Der hat da so gar keine Hemmung irgendwie, ne? Oder keine, wie so Fresshemmung, würde man sagen, bei Hunden, glaube ich. Bei mir wird's dann, also hört es dann auf, aber ja, ohne ist natürlich zum Schlafen besser.
Man hat wirklich einen anderen Schlaf und man wacht anders auf. Also ja, das habe ich für mich festgestellt. Und da bin ich schon, ist jetzt ein bisschen langweilig wahrscheinlich, aber ich bin in dem Punkt relativ diszipliniert. Ich lasse auch mal krachen, ne? Ohne Frage. Aber in meiner Frühstücksfernsehenwoche lasse ich es auch mal krachen. Das ist aber echt eine Seltenheit. Also, weil ich einfach nicht gut schlafe, nicht gut aufwache und irgendwie so ein bisschen tröge. bin.
Aber du lebst sowieso sehr gesund, oder? Also viel Gemüse, viel Obst, viel Wasser, viel Sport.
Also von allem gar nicht so viel, vor allem gar nicht so viel vom Sport, aber alles regelmäßig. Also ist schon so, ne? Mhm. Also ich weiß, dass es irgendwie cooler ist, wenn man sagen würde, man lässt es, aber ich will hier, nee, hier ja cool, auch wirklich versuchen.
Nee, das ist nicht cool, aber du bist mein personifiziertes schlechtes Gewissen, weißt du?
Ich weiß, dass man damit Leute auch nerven kann und wahrscheinlich mache ich das, ich versuche es, aber dann trotzdem jetzt eben, ich möchte das so beschreiben, wie ich das mache, ich versage mir gar nichts. Ja. Aber ich mache doch die Dinge, die mir gut tun, relativ regelmäßig. Ja. Mhm. Zum Beispiel habe ich auch festgestellt, wenn ich morgens arbeite, dann kommen wir so um zwischen 11 und 12 ungefähr raus aus der Arbeit. Dann habe ich im Grunde einen 8-Stunden-Tag. Manchmal ist dann der Tag noch total vollgestopft mit Dingen, die ich erledigen muss. Ich fahre zu meiner Mutter ins Seniorenheim. Ich kümmere mich hier, ich kümmere mich da. Ich kaufe noch ein. Ich habe noch Mails. Ich habe noch irgendeine Telefonkonferenz und mache noch irgendwelche Sachen. Und manchmal ist es 8 Uhr und dann bin ich fertig mit meinem Arbeitstag. Und da merke ich, ich komme nicht zur Ruhe. Dann liege ich noch wach bis 10 und bis 11 und so. Das ist auch eine Erkenntnis, die ich habe, dass ich dann versuche, mir so irgendwann 17, 18 Uhr, dann rolle ich die Matte aus. Und wenn ich nur einfach so ein paar Stretchübungen mache, ja, oder ich gehe nochmal einen Spaziergang machen. Dieses kleine bisschen Bewegung und kleine bisschen Körper spüren tut mir gut, um dann die Ruhe zu finden beim Einschlafen.
Ich stelle jetzt eine sehr persönliche Frage, wo wir gerade bei dem Körperlichen sind.
Ja?
Schläfst du nach Sex besser oder nicht so gut?
Ich kann nicht so gut einschlafen wie andere. Grundsätzlich tut es gut schon, ja.
Oder? Es wirkt schon entspannt.
Ja, aber ich kann nicht sofort einschlafen. Schläfst du danach direkt ein?
Nein, also es ist nicht so, dass man dann so, okay, war schön, Schatz.
Die gibt es aber.
Ich gehöre nicht dazu.
Ich auch nicht.
Ja, tatsächlich hat das natürlich eine sehr entspannende Wirkung und ist einfach auch was Schönes, ne, was man dann
total
vorm Schlafen gehen.
Eher vorm Schlafen gehen oder eher morgens?
tatsächlich eher morgens.
Ja? Mhm. Ich bin da auch eher zum Schlafen gehen.
Ich empfinde abends halt, also gerade unter der Woche, immer so einen wahnsinnigen Druck. Und das nervt mich auch immer, dass in meinem Umfeld, ne, die wissen das alle natürlich und ziehen mich dann trotzdem so ein bisschen damit auf, weil ich dann so spätestens um 9 sage, Leute, ich muss jetzt mal langsam in Richtung Bett und ich will mir noch die Klamotten für morgen raussuchen, ne, damit ich nicht so einen Stress habe und ich will mir noch ein Brot schmieren für die Arbeit und meinen Kaffeebecher rausstellen und so. Und dann wird dann noch irgendwie so rumgealbert und für die sind 5 Minuten nicht viel.
Ich weiß,
für mich ist es immer so, oh Mann, ey. Und von daher, ich bin halt abends schon irgendwie so, ich muss mich jetzt disziplinieren, ich muss jetzt schaffen, ich würde total gerne noch eine Serie gucken oder auch noch lesen oder noch rumquatschen und so, aber also da bin ich relativ unentspannt und mein Mann ist dann so nett und geht meistens auch schon mit mir ins Bett, häufig auch, also ne, wenn es nicht super früh ist, dann macht er auch das Licht aus und guckt noch irgendwie auf seinem Kindle, liest irgendwie noch ein Buch oder so, aber so unter der Woche abends eher nicht, wobei dann muss man da ehrlicherweise dazu sagen, morgens um 4 auch eher nicht. Ja.
Am Wochenende halt.
Ja, wofür gibt es Samstage und Sonntage?
Sehr schön. Und dabei fällt mir noch eben eine weitere Sache ein, die mir unheimlich gut tut. Du hast jetzt gerade angesprochen, ein Buch lesen. Hm. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, womit ich mich nicht stresse, wenn ich nicht schlafen kann. Also wenn ich abends ins Bett gehe und eigentlich denke, okay, du hast so viele Stunden, hast du nicht mehr. Ich zähle nicht meine Stunden. Das habe ich auch schon damals nach dem Telefonat mit meinem Papa mir abgewöhnt. Ich zähle die Stunden einfach überhaupt gar nicht. Und am allerbesten schlafe ich ein, wenn ich wirklich ein Buch aus Papier, ein haptisches Buch lese. Mm. Und ich lese so lange, bis mir die Augen zufallen. Und wenn es erst 23 Uhr ist und ich muss trotzdem um 3 aufstehen, es macht mir da nichts aus, weil ich mir sage, komm ja schon zur Ruhe. Ich lese so lange, bis ich müde werde. Mm.
Wobei ich mich ertappe, leider ist so, ne, dass man abends im Bett liegt und dann noch durch Social Media scrollt. Ich tatsächlich merke nicht so einen Effekt dieses blauen Lichts auf mein Schlafverhalten, aber ich verplemper da so viel Zeit, ne, dass ich eigentlich schon schlafen will, auch beim Mittagsschlaf, ne, und dann denkt man so, ach, jetzt noch so ein bisschen kurz zur Entspannung und einmal so ein bisschen durchscrollen und dann ist irgendwie schon wieder eine Dreiviertelstunde rum. Da kann man, glaube ich, auch ganz viel optimieren und dann lieber zum Buch greifen.
Total. Ich glaube, das ist ein ganz großes Suchtproblem, was unsere Generation und alle Generationen, die gerade auf dieser Erde sind, alle erleben. Also was machen wir da eigentlich? Ne? Ich merke manchmal wirklich, zum Beispiel morgens, ich stehe morgens, also noch im Bett, wache auf, der Wecker klingelt beim zweiten Mal, nehme ich das Handy spätestens in die Hand und gucke natürlich dann erstmal die Nachrichten durch. Ist ja auch klar, ist ja unser Job. Interessiert ja alle Menschen irgendwie, was ist passiert. Und dann öffne ich Instagram, dann öffne ich die Zeitung, dann öffne ich die andere Zeitung, dann gucke ich hier nochmal, dann öffne ich wieder Instagram. Obwohl, da war ich gerade.
Ja.
Aber ich habe wie so eine, ich kann das nicht aufhören. Ja. Und ich bin also eine Frau im mittleren Alter, ich möchte mal sagen, das sollte mir doch gelingen. Wie soll es denn dann den Jüngeren gelingen? Ne?
Meine eine Tochter, die löscht Social Media regelmäßig von ihrem Handy, ne? Weil sie sagt, das tut mir nicht gut. Und das war auch interessant, als sie noch klein waren und dann ein Handy bekommen haben, haben wir die Bildschirmzeit limitiert, ne, auf eine Stunde. Und dann irgendwann wurde es erhöht auf anderthalb Stunden und so. Und wir galten als die strengsten Eltern der Welt in der Schule oder in der Klasse bei den Kindern. Und dann haben die relativ kurz hintereinander ein neues Handy bekommen, nach, weiß ich nicht, 2 Jahren oder 3 Jahren. Und da haben wir am Anfang das nicht gleich eingestellt, weil, ne, keine Ahnung, war halt irgendwas anderes. So, und dann kamen die irgendwann von sich aus an und haben gesagt, könnt ihr bitte diese Bildschirmzeit wieder einstellen, weil wir kommen mit dieser Freiheit nicht klar.
Ja.
Also wenn wir da unbegrenzten Zugriff drauf haben, dann machen wir das auch und dann hängen wir da die ganze Zeit dran rum. Es tut uns nicht gut, das merken wir. Das haben die mit 12, 13 gesagt irgendwie, ne, wo du gedacht hast, okay, wow. Aber ja, es ist natürlich super schwer. Meine Jüngste ist jetzt 13 und die ist jetzt bei Snapchat und alle haben Instagram-Mama in meiner Klasse. Kann ich das nicht auch haben? Und ich wünsche mir das zum Geburtstag. Er wünscht sich jetzt, dass sie auch Instagram haben darf. Und ich denke immer so, ne, ich möchte dich so gerne davor bewahren, vor diesem Suchtproblem, weil ich das natürlich auch habe. Ne? Also ich habe mich ja lange, lange gewehrt und bin von vielen Frühstücksfernsehen-Kollegen dafür ausgelacht worden, dass ich das nicht gemacht habe. Was ich glaube auch aus beruflicher Sicht heute rückblickend ein Fehler war, dass ich nicht früher damit angefangen habe. Aber persönlich habe ich immer gedacht, wenn das alle machen, will ich das nicht machen. Mhm. Aber jetzt mache ich es doch und bin natürlich genauso drin wie alle anderen auch.
Ich bin jetzt nicht gefährdet, dass ich was anderes gucke und denke, oh wow, die hat ja noch das schöner oder das schöner. Nee, das ist es gar nicht. Ne? Also das ist, glaube ich, wahrscheinlich bei uns in unserem Alter nicht mehr so dramatisch. Da sind unsere Kinder gefährdeter. Aber grundsätzlich dieses Zeitvergeuden und einfach auch von uninteressanten Menschen sich irgendwas angucken, wo ich mir denke, ich habe den meinen Kindern vermittelt, ich dann auch immer, macht lieber selber irgendwas Kreatives und wenn er ein Video dreht, ja, aber nicht das so viel konsumieren. Meine Kinder merken das auch, die sind ja schon erwachsen jetzt, ganz gut selber und regulieren das. Ich hoffe, dass das auch so bleibt, aber es war auch phasenweise nicht so. Auf der anderen Seite in der Schulzeit, die Eltern, die dann jetzt so ganz rigoros waren und ihren 15, 16-jährigen Kindern das noch verboten haben, das ist dann auch wieder so. Du bist dann halt wirklich die Außenseiterin und das wollte ich meinen Kindern auch nicht antun. Ich habe vorhin gesagt, es gibt eine Methode zum Einschlafen, die ich mir ganz genau durchgelesen habe und ein bisschen selber angewandt habe in diesen letzten Monaten, wo ich eben nachts wach geworden bin und einfach Probleme gewälzt habe, ne? Und da einfach nicht so gut rausgekommen bin. Das nennt sich kognitive Verhaltenstherapie und es ist eigentlich super spannend, so ähnlich wie das, was du schon angedeutet hast, dass man nämlich auf eine Art Schlafdiät geht. Also im Bett wird nur geschlafen, nicht mal ein Buch lesen, kein Fernsehen, kein Handy gucken, nicht essen oder was man sonst noch so macht, sondern wirklich, du gehst ins Bett, wenn du schläfst. Und am Anfang wirst du praktisch genötigt, wenig zu schlafen. 5 Stunden nur, so ungefähr. Mhm. Und wenn du wach wirst, sollst du eben aufstehen, was du gesagt hast, du gehst in einen anderen Raum, du liest ein Buch im Sitzen und erst wenn du müde wirst, gehst du dann wieder in dein Bett. Mhm. Und das war für diese Probanden, glaube ich, eine ganz schlimme Herausforderung, weil sie einfach sowieso so müde waren. Jetzt durften sie doch nicht mal im Bett liegen und sich ruhen. Und nach ein paar Wochen haben eigentlich ganz, ganz viele, ich glaube 3/4 Teilnehmer haben dann festgestellt, dass sie sich so freuen wieder aufs Bett und dass man dann dieses ins Bett gehen und schlafen dürfen als was ganz Tolles empfindet und der Körper auch. Und der Körper ist vor allem darauf gepolt, Bett heißt schlafen. Mhm. Und dann wurden die Stunden langsam erhöht und dann sind die meisten so auf ungefähr 7 Stunden gekommen. Mhm. Finde ich ganz, ganz interessant und ich habe das dann auch ausprobiert. Mhm. Bin dann raus aus dem Bett und habe wirklich auf der Couch gelegen und ein Buch gelesen und bin dann erst wieder schlafen gegangen. Hat mir auch gut getan.
Ich habe von einem Schlafcoach ganz coole Tipps bekommen, vor allen Dingen, was das Körperliche anbelangt. Die kann ich ja gleich mal erzählen, die Tipps, weil wir haben ja jetzt ganz viel über das Mentale gesprochen, ne? Aber der hat auch eine Sache gesagt, die ich total spannend fand, ins Bett gehen, wenn man müde ist. Und der hat gesagt, es gibt diese M-17-Regel, also M-Minuten 17, ja, wenn du merkst so, oh krass, muss voll viel gehen und bin jetzt eigentlich voll müde und so, dann hast du 17 Minuten Zeit, um ins Bett zu gehen und zu schlafen. Mhm. Wenn du das aber verpasst, weil du, ach, ich muss hier noch was machen und da noch Klamotten raussuchen und dann doch nochmal bei Instagram gucken und so weiter, wenn du diesen Slot verpasst, dann kommst du wieder in so eine Wachphase und dann kannst du machen, was du willst, dann schläfst du nicht ein. Also deswegen versuche ich jetzt auch immer, wenn ich merke, okay, jetzt werde ich müde, dann auch wirklich ab ins Bett und Licht aus und schlafen. Und was der mir auch gesagt hat, wofür ich dem wirklich mein ganzes Leben lang dankbar sein werde, ist, ich habe ja ganz doll Rücken, ne, auch schon OP gehabt und so weiter. Und der hat im Frühstücksfernsehen mich angesprochen. Ich habe gar nicht mit dem das Interview gemacht, ne? Das hat eine Kollegin gemacht. Und er hat mich aber gesehen, wie ich da so durchs Studio lief. Und dann sagte er, Sie haben einen Bandscheibenvorfall. Dann habe ich gesagt, woher wollen Sie das denn wissen? Dann hat er gesagt, das sehe ich, wie Sie laufen. Sie laufen jetzt hier nicht wie Quasimodo, aber ne, ich sehe das, dass Sie so ein ganz bisschen das Bein hinterherziehen. Und er hat mich gefragt, wie ich schlafe. Habe ich gesagt, nicht so gut. Dann hat er gesagt, okay, ich gebe Ihnen mal drei Tipps. Also das erste ist, den Lattenrost hinten am Fußende, wenn das geht, wenn du so einen Lattenrost hast, wo man das auch am Fußende einstellen kannst, 5 bis 7 Zentimeter anheben, aufstellen, weil das die Rückenmuskulatur nachts entlastet. Das war der erste Tipp. Der zweite Tipp war, wenn du auf der Seite schläfst, pack dir ein kleines Kissen zwischen die Knie, weil das die Wirbelsäule entlastet. Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, mein größtes Problem ist, dass ich Bauchschläfer bin und mir mein Knie im Grunde bis unters Kinn ziehe nachts. Ja? Also ich schlafe dann irgendwie so sehr breit und Knie eben angezogen. Hat er gesagt, okay, das müssen Sie lassen. Bauchschlafen ist okay, aber nicht mit dem angezogenen Knie. Habe ich gesagt, na, wie soll ich denn das machen? Also ich meine, wenn ich schlafe, schlafe ich. Das kann ich mir ja nicht abgewöhnen. Hat er gesagt, doch, probieren Sie es. Und dann habe ich es ausprobiert und man kann es sich tatsächlich abgewöhnen, auch innerhalb relativ kurzer Zeit. All diese Rückenprobleme, die ich vorher in der Lendenwirbelsäule hatte, waren weg. Ich hatte ein ganzes Jahr lang keine Probleme mehr und habe dem dann letztes Jahr am Silvestertag eine Nachricht geschrieben und habe gesagt, Sie wissen das gar nicht, ne? Wir haben uns ja auch nur durch Zufall im Studio gesehen, aber ich wollte Ihnen, und diese drei Tipps haben wirklich mein Leben sowas von verändert. Nicht nur bei mir, sondern ich habe eine Bekannte, die auch ganz tolle Probleme hatte. Und dann habe ich der eine Sprachnachricht geschickt und habe gesagt, hier, pass auf, ich habe die und die Tipps bekommen, vielleicht helfen dir die auch. Und dann hat die mich nach 2 Wochen angetickert und hat gesagt, Simone, ich verstehe es nicht. Ich habe gedacht, ich muss mich operieren lassen. Ich habe gedacht, ne, ich sitze bald im Rollstuhl, wenn es so weitergeht. Und diese Schmerzen sind weg. Und das fand ich total krass. Weil du eben nicht mehr hinten das so reizt, wenn du das Knie nicht mehr anwinkelst, sondern einfach gerade liegst, entspannt es so sehr den Rücken. Und was auch total hilft, ist, ich habe mir jetzt vor einiger Zeit ein neues Kissen gekauft. Da bin ich tatsächlich ein Insta-Opfer, ne? Habe ich bei Instagram gesehen, habe gedacht, okay, 90 Tage Rückgaberecht, probier's mal aus, ne? Kann ja zurückgeben, wenn es nicht funktioniert. Das ist halt ein relativ flaches, kleines Kissen mit einem Loch auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es eben. Auf die Lochseite legst du dich, wenn du auf dem Bauch schläfst oder auf dem Rücken, dann kannst du den Kopf da so reinlegen. Die flache Seite ist für Seitenschläfer. Und all die Probleme, die ich in meiner Halswirbelsäule habe, weil ich einen schweren Autounfall hatte vor ein paar Jahren, ja, ich bin ein Wrack, mein körperliches Wrack, aber dieses Kissen hilft tatsächlich und ich habe viel weniger Probleme in der Halswirbelsäule, habe ich natürlich dann auch allen möglichen Menschen erzählt, die es nicht wissen wollten. Mein bester Freund verreist nicht mehr ohne dieses Kissen. Mein Mann hat es jetzt von mir geschenkt bekommen und sagt, es funktioniert. Also tatsächlich kann man, glaube ich, mit einem Kissen unfassbar viel machen, weil die meisten ja noch so das klassische Daunenkissen haben, ne, und sehr hoch meistens schlafen oder halt viel zu tief. Und dieses Kissen soll halt die optimale Höhe haben, dass deine Wirbelsäule nachts mit deinem Kopf auf einer Ebene ist. Und mir geht es dadurch viel, viel besser. Also das war ein echter Gamechanger.
Also ich glaube wirklich, dass man so, wie man schläft, eine große Wirkung darauf hat, wie es beim körperlich geht. Ne? Bei mir ist der Knackpunkt eher die Hüfte, auch schon mein ganzes Leben. Also hatte ich schon als Teenager, hatte ich schon als kleines Kind, meine Tochter auch, wir hatten alle so eine Spreizhose. Als ich klein war, hat man das nicht gut genug gemacht und ich habe mein Leben lang immer mit meiner Hüfte so ein bisschen zu tun. Und ich habe nicht nur ein kleines Kissen zwischen den Knien, sondern ich bin mittlerweile bei so einem richtigen Nackenkissen, aber so so ein richtig festes Ding. Ne? Ja. Und da lege ich ein Bein so drauf auf der Seite und entlasse damit meine Hüfte und komme damit auch ganz gut klar. Und neben dem Unterhemd, was ich mir immer wechselnd auf die Augen lege, kommt auch das Kissen dann auf die andere Seite.
Ja, ich auch. Ja, klar. Ich muss ja nachts mein Kissen dann auch umdrehen, wenn ich wenn ich dann denke, ach, jetzt möchte ich wieder auf der Seite schlafen, dann kommt immer, ich habe kein kleines Kissen für zwischen die Knie, sondern so ein Schlafschwein. Genau, das kommt dann zwischen die Beine und dann wird das Kissen noch umgedreht und so. Aber wenn ich dann wieder schlafe, dann schlafe ich auch gut.
Und das Gute ist, Carsten hat seine Gasmaske auf und kriegt davon gar nichts mit.
Oh Gott, ich gehe da im Kopf.
Ja. Das ist doch schön. Das haben wir doch ganz viel ausgetauscht, was wir machen und was wir vor allem lassen, wenn wir gut schlafen wollen. Man muss ja nicht immer alles ständig beherzigen, aber zumindest, wenn man vielleicht merkt, dass das funktioniert, dann kann man vielleicht ein paar Sachen verändern. Und grundsätzlich ist es so, dass wenn die Gedanken so verrückt spielen, ja, dann sage ich mir manchmal, weil das viele Menschen sagen, die sich damit auskennen, sagt dir, dass die Dinge gut werden. Mhm. Also das ist was ich auch wirklich aktiv betreibe, mhm. wenn meine Sorgen zu groß werden. Ich sage es mir, als würde es stimmen. Mhm. Und ich denke aber, ach, stimmt vielleicht gar nicht, aber ich sage es mir trotzdem. Ich sage es mir immer wieder. Und damit trickst man ein bisschen seinen Kopf aus und dann komme ich auch irgendwann wieder so in Phasen, wo ich dann durchschlafen kann und weniger Sorgen habe. Gute Nacht.
Schlaf schön.
Jetzt kommt unser Lieblingsspruch.
War schön gewesen, hat Spaß gemacht, ihr habt.
Das war Folge 2 meines Podcasts M wie Marlene. Ich werde hier auch in der nächsten Woche wieder auf die Suche nach Antworten gehen und ich freue mich wahnsinnig doll über eure ganzen Zuschriften und Themenvorschläge und einfach ganz, ganz liebe Kommentare, die ich bekommen habe. Ich habe die alle gelesen, ich sammle die auch und werde ganz viel von dem umsetzen, was ihr euch wünscht. Also schreibt mir unbedingt weiter über Instagram oder schickt mir eine E-Mail an hey@mwiemarlene.de. Ach so, übers Abonnieren dieses Podcasts freue ich mich natürlich auch ganz doll, ist ja wohl klar. Also sage ich jetzt einfach mal, ich danke meiner Freundin Simone Panteleit für das schöne Gespräch und all die guten Tipps, die sie uns gegeben hat. Und euch danke ich natürlich auch. Wir hören uns nächste Woche.